Wie ist die Lage?
Wie ist die Lage?
Wie ist die Lage?
Wie ist die Lage?
Wie ist die Lage? Der fast tägliche Podcast mit Lars Meyer.
Wie ist die Lage? Unser fast täglicher Podcast als Kooperation mit der Mopo und der Gute-Leute-Fabrik spürt seit über einem Jahr tagesaktuellen Fragen nach. Macher, Musikerinnen, Models, Mütter und Politiker, genauso wie Schwestern, Schüler, Schlachter, Freiberufler oder Helfer, also prominente Lenker oder unbekannte Denker, kommen knapp 15 Minuten zu Wort. Die Auswahl ist rein subjektiv, aber immer spannend und überraschend. Mein Name ist Lars Meyer und ich rufe fast täglich gute Leute an.
Unser Partner, der das diese Woche möglich macht, ist Asklepios. Mehr als 50.000 Menschen in Deutschland erleiden jedes Jahr einen plötzlichen Herzstillstand außerhalb eines Krankenhauses. Nur dank des beherzten Eingreifens von Ersthelfern haben die Betroffenen eine Chance zu überleben. Die Asklepios-Kliniken Hamburg zeichnen jedes Jahr Menschen aus, die andere erfolgreich reanimiert haben. Das war Werbung. Herzlichen Dank.
Heute befrage ich in unserer Bundestagswahlkampf-Extrawoche den Kandidaten der SPD für Altona, Matthias Bartke. Ahoi, Matthias Bartke.
Hallo, Herr Meyer, ich grüße Sie.
Lieber Herr Bartke, die roten Ohren von Olaf Scholz sind allen ZuschauerInnen des Triells von ARD und ZDF noch im Gedächtnis, weil er anders als sonst üblich sich von Armin Laschet provozieren ließ und mal Emotionen gezeigt hat. Wann sind Sie eigentlich das letzte Mal aus der Haut gefahren?
Ich glaube, ich fahre zuweilen aus der Haut, aber dann für mich, wenn ich die sozialen Netzwerke bediene und diese ganzen unterirdischen Kommentare lese, die auch auf meiner Facebook-Seite stehen. Und dann ist es zuweilen so, wenn das völlig unter der Gürtellinie ist, dass ich dann erstmal aufstehe und in meinem Wohnzimmer hin und her gehe und mich dann erstmal wieder abkühle, weil man darf bei diesen sozialen Netzwerken nicht dann auch emotional reagieren, sondern man muss sich schon bemühen, dann auch cool zu reagieren oder etwas flapsig oder meinen Sie das wirklich oder so etwas zu machen.
Da hat es ja schon einige Geschichten gegeben. Früher war das ja einfacher. Da hat man dann auf einen bösen Brief vielleicht auch mal einen anderen bösen Brief zurückgeschrieben und hat ihn aber immer über Nacht erstmal liegen lassen.
Genau,
hat man ja
das
gelernt,
ist sehr wichtig.
Ne? Auf der anderen Seite, jetzt schnell zu reagieren, ist ja vielleicht auch manchmal ganz gut. Wie tief sind Sie denn in diesen Social-Media-Krams drin irgendwie? Also, oder haben Sie ein ganzes Team oder wie funktioniert das?
Nein, ich mache das. Eine Mitarbeiterin von mir macht Instagram. Weil die so schöne Fotos machen kann. Und Instagram ist ja das Medium für Fotos und für Schönheit und so etwas und für lustige kleine Sachen. Und ich mache aber Facebook, das mache ich immer alleine. Und da habe ich auch irgendwie, das mache ich auch mit großer Freude, weil die Diskussion mit den Leuten, die kann es ja momentan gar nicht oder nur sehr begrenzt, also insbesondere in der Corona-Pandemie konnte man das ja nicht mehr machen. Jetzt wird das ja alles wieder ein bisschen besser. Aber da hat das auch ein bisschen ersetzt, das normale Gespräch. Und ich mache das schon ganz gerne, aber da muss man das entgleist zuweilen dann auch. Und das muss man aufpassen, dass man das dann wieder einfängt, wenn das entgleist ist, finde ich.
Wo wir schon über Emotionen sprechen, wie emotional ist denn so ein Wahlkampf? Also sowohl von Höhen, wenn wahrscheinlich die Umfragewerte toll sind, als auch von Tiefen, wenn es mal irgendwas daneben gegangen ist. Wie erleben Sie denn so die letzten Wochen?
Ja, also grundsätzlich, was Emotionen anbelangt, das muss man schon auch zuweilen auch ein bisschen abkoppeln können. Also gerade, wenn Leute ihm ihr Schicksal schildern, und das ist ja am laufenden Meter, dann heißt es auf der einen Seite, du musst schon empathisch sein. Auf der anderen Seite, wenn man das permanent völlig an sich rankommen lässt, das geht auch nicht. Das sind ja eher die schwierigen Dinge. Die Menschen haben ja, ich mache ja auch noch Behindertenpolitik, das ist ja nicht alles häufig nicht ganz einfach. Aber im positiven Sinne haben Sie natürlich recht. Also das ist jetzt mein dritter Wahlkampf. Und in den beiden letzten war das immer so, dass am Ende die Kurve nach unten ging. Und das war natürlich nicht schön. Und diesmal ist es ja genau umgekehrt. Diesmal geht die Kurve nach oben. Und das macht allen viel Freude. Und das gibt natürlich auch Schub. Das ist völlig klar. Und alle hoffen natürlich, dass es auch hält bis zum 26.
Wie hoch ist denn tatsächlich so die Wichtigkeit eigentlich noch von Social Media? Ich persönlich arbeite ja nun auch in der Kommunikationsberatung, habe das Gefühl, dass dieser ganze digitale Wahlkampf jetzt wieder so ein bisschen abgenommen hat, gerade nach den ganzen Diskussionen, Manipulationen von Russland und auch von anderen politischen Gegnerinnen und Gegnern. Und habe den Eindruck, dass die Fußgängerzonen, Überzeugungsteams und auch Hausbesuche irgendwie immer noch modern sind. Was mich erstaunt, ehrlich gesagt.
Also wie wichtig die digitalen Medien sind und wie wichtig meine Social Media Geschichten sind, das würde ich auch gerne wissen. Das kann ich ehrlicherweise auch nicht ganz einschätzen. Aber was ich schon merke, ist, also wenn ich solche Veranstaltungen mache, und da muss man sagen, das ist ja mit den mit YouTube und Facebook ist das viel einfacher als bislang. Da musste man einen Raum organisieren, da musste derjenige, mit dem du redest, anreisen, also etwas. Das geht jetzt ja viel einfacher. Und da merke ich, die haben schon häufig relativ hohe Zugriffszahlen. Also das gucken sich dann viele Leute an. Und das sind natürlich viel mehr als auf einer Veranstaltung. Aber was ich gerne mache, was ein Format, was ich mit großer Freude betreibe, das sind sogenannten Gartengespräche oder Wohnzimmergespräche. Da laden Leute ihre Freunde ein oder auch nur Nachbarn und sagen, kommt der Bundestagsabgeordnete und erzählt was, und dann erzähle ich so eine halbe Stunde und dann diskutieren wir eine Dreiviertelstunde oder eine Stunde, und dann gehe ich häufig nach Hause und die bleiben dann da aber und dann feiern die das so ein bisschen miteinander, und da habe ich auch schon echte Freundschaften gestiftet. Das ist ganz spannend, und das Interessante ist, das sind ja nicht viele Leute, die man da trifft, aber das hat so einen Schneeballeffekt. Du, der war bei dem, das war total spannend, und ich will jetzt SPD. Das habe ich schon sehr häufig gehört. Das ist total gut.
Das hört sich ein bisschen wie so eine Tupper-Party an, irgendwie. Also wie funktioniert
genau,
denn das?
Genau, nur dass
also
man keine Tupperware hat,
sondern Politik. So rote Kugelschreiber und Fähnchen.
Und ganz wichtig, Bratenbänder. Meine Bratenbänder, Bart gewählen, damit nichts anbrennt.
Okay, Bratenbänder, ja. Also Küchenutensilien, das ist genau. Ja dann doch ein bisschen Avon oder beziehungsweise Tupper-Party-mäßig. Also wie lange ist dann der Bundestagskandidat dann bei mir im Wohnzimmer? Ich lade jetzt 12 Leute ein. Und dann kommen sie rum und dann gibt es eine Stunde oder so, weil ich meine, sie
müssen ja auch so ein bisschen Zeit aushalten. Nee, manchmal ein bisschen länger, manchmal ein bisschen länger, mal ein bisschen, also eine Stunde ist schon das Minimum, ne? Also eigentlich ist immer so anderthalb.
Okay.
Und die Fragen haben natürlich, also das Wichtige ist ja das Gespräch, ist ja nicht, dass ich da irgendwie einen nicht erzähle, wie die Welt funktioniert, ne?
Wie sehr geht denn das mit Ihrer eigenen Persönlichkeit in Einklang? Also,
total.
Ist es so? Also Sie sind gar nicht so schüchtern. Sie gehen gerne auf wildfremde Leute zu und sagen, hier, pass mal auf, ihr erklärt jetzt mal, wo du das Kreuz machen musst.
Also ich
wäre da zu schüchtern für. Und deswegen eigne ich aus vielen anderen Gründen auch, nicht als Politiker.
Ach, Sie müssen das mal probieren. Also, ich habe in meinem ersten Wahlkampf habe ich an 5000 Türen geklingelt. Also mich kannte ja niemand, ich war ja nicht in der Bürgerschaft oder im Bezirk zusammen. Da dachte ich mir, das muss ich mal bekannt machen. Habe ich also an 5000 Türen geklingelt. Und die schwierigste Tür war die erste. Da hast du ja
und wie viele Leute machen da auf? Ich würde ja im Zweifelsfall gar nicht aufmachen. Also ich mache vielleicht auch, wenn ich nicht weiß, wer dran ist, an Halloween, um Süßigkeiten zu verteilen. Aber ansonsten, also mache ich doch nicht ständig die Tür auf. Bin ja immer noch so ein bisschen Jehovas Zeugen geschädigt, wenn man auf dem Land aufgewachsen ist. Die Kameradinnen, die haben ja irgendwie alle halbe Jahre vor der Haustür gestanden.
Das stimmt. Aber die machen eigentlich alle auf, wenn sie denn zu Hause sind. Das ist ja eher das Problem, dass etwa nur ein Drittel zu Hause ist. Und dann habe ich da immer so einen Flyer reingehängt mit meinen Positionen und dann immer reingeschrieben, habe sie leider nicht angetroffen, schade. Und dann habe ich aber auch häufig, haben die mich manchmal angerufen danach und haben gesagt, das fänden wir total schade, dass sie nicht da waren. Und dann habe ich noch ein bisschen mit denen am Telefon gesprochen. Aber das, offen gestanden, das politische Gespräch kam dann nur sehr begrenzt zustande. Weil die sind so perplex, dass da einer vor der Tür steht und sagt, guten Tag, ich möchte in den Bundestag. Und nehmen Sie mal meinen Flyer, das ist, damit rechnen die ja nicht. Die rechnen ja mit allem, nur nicht mit sowas. Aber es hat schon funktioniert. Also ich wollte ja eigentlich auch nur eines bewirken damit. Die stehen vorm Wahlzettel, da stehen ganz viele Namen und die kennen die alle nicht. Und sagen, oh, der war doch mal bei mir, der war doch ganz nett. Den kann man noch wählen. Das ist also,
und das reicht heutzutage auf, um gewählt zu werden?
Ist ja, das ehrlicherweise, ja, es ist so, dass das, also wenn die mich jetzt politisch total doof finden, dann natürlich nicht. Aber dass die etwas, einen Menschen mit dem Namen verbinden, ein Bild damit verbinden, das ist schon ziemlich wichtig.
Sie sind sich schon auch ein bisschen bewusst, jetzt ist es ja nicht das erste Mal, haben Sie ja schon gesagt, es ist Ihr dritter Wahlkampf, aber ich sag mal, wenn Sie das jetzt verkacken auf gut Deutsch, dann verhauen Sie im Grunde den Urwahlkreis von Olaf Scholz. Sind Sie sich dieser Verantwortung bewusst?
War ja immer schon so. Und Altona ist, wie man so sagt, Battleground. In der Vergangenheit war das eigentlich immer die CDU, die da wirklich sehr, sehr dicht auf uns gefolgt war. Also das muss man sagen, die Elbvororte waren in der Vergangenheit immer CDU-Hochburg. Und bei uns waren es eher so Bahnfeld, Osdorf, Lurup, die Hochburgen. Aber das ändert sich. Und auch in den Elbvororten punkten wir mittlerweile relativ stark. Und die CDU ist momentan eher, also da ist eher die Grünen sind zurzeit diejenigen, die hart dran sind.
Jetzt könnte ich sagen, in den Elbvororten wohnen die ganzen Warburg-Kunden, denen mutmaßlich Olaf Scholz ja auch das eine oder andere Gute getan hat. Das wissen wir ja alle nicht so richtig. Aber wie sehr kriegen Sie denn so richtig irgendwie auch mal Vorwürfe, mit denen Sie eigentlich gar nichts zu tun haben, nämlich wenn es um Bundespolitik oder so geht?
Das finde ich aber völlig ungerecht, dass Sie mich beschimpfen für Sachen, für die ich doch gar nichts kann. Nein, aber ernst, es gibt überhaupt kein Thema, was nicht angesprochen wird. Das ist eigentlich auch das Spannende am Wahlkampf, dass du wirklich als Direktkandidat, und der bin ich ja, musst du auch wirklich enzyklopädisch aufgestellt sein. Die Schwierigkeit ist, du weißt natürlich nicht alles und man kann nicht alles beantworten. Aber man muss schon auch zu den grundsätzlichen Dingen, die auch in der Tagespolitik diskutiert werden, auch eine klare Position haben.
Wenn man nun mit dem politischen Gegner, beispielsweise Markus Weinberg, quasi ja Woche für Woche im ICE saß und nach Berlin gegondelt ist, entwickelt man dann auch ein bisschen Mitleid? Wenn Sie den jetzt nicht vorlassen, dann ist er ja raus. Dann ist die politische Karriere zumindest erstmal unterbrochen. Also wie sehr achten Sie auf die politischen Gegnerinnen?
Also die Mitleidskategorie darf da gar keine Rolle spielen. Ich muss aber sagen, dass der Markus Weinberg ist ein total sympathischer Typ. Und der ist ja eher so der linksliberale Flügel innerhalb der Union. Und damit hat er hier natürlich, die Hamburger CDU hat ja einen knallharten Rechtsruck hingelegt. Und damit war auch gar kein Platz mehr für ihn. Und er ist ja nie mehr auf die Landesliste gekommen. Das ist ja wirklich schon bitter, muss man einfach sagen. Aber er ist in der Hamburger Union absolut auslaufendes Modell. Das finde ich. So nett der auch ist, das muss ich wirklich sagen. Also er ist eigentlich noch der Netteste von allen.
Auf was freuen Sie sich denn am meisten, wenn am Sonntag jetzt alles gelaufen ist? Klar, Wahlsieg von Ihnen und Olaf Scholz, aber gibt es irgendwas, weiß nicht, sind Sie alkoholabstinent gerade oder kommen Sie zu bestimmten Sachen nicht? Was werden Sie als erstes tun, wenn das alles durch ist?
Ausschlafen.
Aber nicht gleich am Montag, oder?
Nee, wahrscheinlich nicht. Da ist ja dann ist am Montag ist im Laufe des Tages auch nach Berlin angesagt und am Dienstagmorgen ist Fraktion und das ist dann geht das schon relativ schnell los und dann muss man natürlich auch mal analysieren, was hat uns das Wahlergebnis gebracht und wie laufen die Sondierungen und wenn es überhaupt Sondierungen gibt, wovon ich momentan aber ausgehe. Und das ist schon spannend.
Was jetzt noch spannend ist, ist ja unsere Top 3, die wir zum Abschluss immer aufstellen. Und ich habe mir überlegt, ich habe ja selber viele Jahre in Altona gewohnt und Altona ist so ein bisschen eine Hochburg von Tapas-Restaurants. Olaf Scholz selbst ist auch immer ein großer Fan eines Tapas-Restaurants in Altona gewesen. Ich habe ihn da zumindest häufiger gesehen, noch in seiner Bürgermeisterzeit. Jetzt bin ich gespannt auf Ihre Top 3. Was ist denn Platz 3 bei Ihnen?
Ah, was die Tapas anbelangt, bin ich nicht der Experte, aber wenn ich Tapas nehme, dann nehme ich sie in Barcelona. Ich glaube, das könnte auch der Laden sein, in dem der Scholz
ab und zu mal gegessen hat. Es könnte der Laden von Olaf Scholz sein.
Aber wenn ich so zwei andere Tipps geben darf. Also,
ja, bitte.
Also was ich ganz großartig finde ist, wenn man was Kleines essen will und wenn man einen schönen Spaziergang machen will, Fähranleger Teufelsbrück, die Pommesbude Lucifer,
ja,
die den Namen hat, ne? Besten Pommes der Stadt und vor allen Dingen, was ich so großartig ist, mein absoluter Lieblingsplatz im ganzen Wahlkreis, dieser Fähranleger, weil da fahren auch immer die Lotsenschiffe und dann hast du immer den Eindruck der großen beiden Welt, die da ist. Und das ist Hamburg pur, finde ich. Das ist total großartig.
Und haben was Sie jetzt eigentlich, selbst wenn Sie jetzt privat Pommes holen, haben Sie denn immer Flyer dabei, sodass Sie einfach jeden zuquatschen können?
Hören Sie mal zu, ich bin auch Privatmensch.
Ja, okay. Das heißt, es gibt auch mal, wo Sie keine roten Stifte...
Allenfalls ein Bratenwender. Ich habe ja mal einen schönen Bratenwender mit.
Genau. So, jetzt fehlt noch ein kulinarischer Tipp, auch wenn es kein Tapas ist. Wo gehen wir denn
das
hin?
Ja, das Café Kattelbach. Das Café Kattelbach in Ottensen ist so eine Mischung aus Café und Kneipe. Und da kann man auch wunderbar essen und auch vor allen Dingen für wenig Geld und mit ganz, ganz viel Atmosphäre. Also einer meiner absoluten Lieblingsläden.
Lieber Herr Bartke, ich bedanke mich für die kulinarischen Tipps und auch für die tollen Antworten auf unsere Fragen. Insofern wünsche ich Ihnen noch eine schöne Restwoche und ich hoffe, dass alles in Erfüllung geht, was Sie sich so wünschen und auch im Sinne von Altona dann richtig ist. Alles Gute und Ahoi.
Ich bedanke mich ganz herzlich. Ihnen auch alles Gute. Tschüss.
Dieser Podcast ist eine Produktion der Gute-Leute-Fabrik und der Hamburger Morgenpost.